Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge.
Das ist aber auch, was für mich ein Abenteuer ausmacht, dass unvorhergesehene Dinge passieren. Wenn es nicht nach Plan verläuft, tut man jetzt den Kopf in den Sand stecken oder sagt man ja, shit happens, was kann ich jetzt tun, damit es weitergeht? Und irgendwie geht's weiter. Von meinen Followern, da wollen wahrscheinlich 99,9% nicht durch die USA rennen und schon gar nicht einen Ultramarathon jeden Tag. Und trotzdem inspiriert es viele Leute, weil letztendlich ist es ja auch ein Symbol dafür, dass man seinen eigenen Weg geht und seinen eigenen Traum. Und wenn man das mit Leidenschaft verfolgt, dann geht's auch. Was auch immer mein Traum ist, ich möchte ihn leben.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Stechende Hitze und endlose Weiten in der Wüste. Das schroffe, steinige Terrain in den Rocky Mountains. Scheinbar nicht enden wollende Straßen in der Prärie. Aber auch ausgedehnte, magisch bunte Herbstwälder. Und alles in allem zwei riesige Challenges, die durch all diese und noch weitere Landschaften führten. Jonas Deichmann hat Amerika zweimal am Stück durchquert. Mit dem Fahrrad von New York bis nach Los Angeles und in 100 Ultramarathons zu Fuß zurück. Das klingt ziemlich unglaublich, finde ich. Aber wenn es um Extremsportler und Abenteurer Jonas Deichmann geht, dann weiß ich mittlerweile, wenn jemand das schafft, dann er. Denn er war bereits zweimal bei uns zu Gast, wir kennen uns also schon ein wenig und ihr kennt ihn vielleicht auch. Einmal war er bei uns zu Besuch in einer Plusfolge und einmal in einer regulären, das war die Episode 243. Und in dieser Folge hat er uns damals von seinem bisher größten Projekt erzählt, einem 120-fachen Triathlon einmal rund um die Welt. Dabei ist er in 14 Monaten 460 Kilometer geschwommen, 21.500 Kilometer Rad gefahren und über 5.000 Kilometer gelaufen. Etwas Vergleichbares wurde noch nie zuvor geschafft. Und davor wiederum hatte er bereits alle möglichen Geschwindigkeitsrekorde mit dem Fahrrad aufgestellt. Zum Beispiel von Feuerland bis Alaska, von Portugal bis Vladivostok und vom Nordkap bis ans Kap der guten Hoffnung. Ja, und nun also das neue Projekt von New York bis nach Los Angeles und wieder zurück nach New York. Und genau dort in New York City bei seiner Zielankunft habe ich ihn am 4. November 2023 erwartet. Gemeinsam mit etlichen Fans, Partnern, Freunden, Sponsoren und Jonas Familie.
Congratulations, Jonas!
Unter den Jubelnden sind natürlich auch Jonas Eltern. Sie haben ihn für die letzten Tage täglich auf einem Teil seiner Laufstrecke begleitet.
Es war bestimmt anstrengend jetzt die letzten Kilometer durch New York, oder? Verkehr, also es war, enge Straßen, viele Menschen.
Weiß ich gar nicht. Also es ist total spannend, weil es halt einfach ganz viel passiert ist und ständig stehen bleiben und immer irgendwelche Leute dazugekommen sind. Und ja, es war total spannend. Ja. Und überhaupt die letzten Kilometer sind sowieso immer die spannendsten.
Warum? Warum waren die so spannend aus eurer Sicht?
Ja, da kommt so das Ziel nahe und da hat man es geschafft und da kann nichts mehr viel passieren. Und auf so einer Challenge kann ja immer alles Mögliche passieren. Ja. Und wir sind ja schon, wir beginnen da mit der Challenge schon irgendwie 2 Jahre vorher. Und
ihr seid ja auch viel involviert in die Planung.
Genau. Und jetzt am Schluss kann eben nichts mehr passieren. Und das ist das Beste. Ne? Das Projekt zu Ende gebracht, und das ist das Beste.
Alles gut gegangen, ja.
Ja.
Also Glückwunsch an euch alle.
Ja, danke schön. Danke. Ja.
Auch mein Mann Cedric ist mit dabei, um Jonas zu begrüßen.
Ich bin gerade mit Cedric angekommen, hier im Brooklyn Bridge Park. Und Cedric, you and me, we have somewhat of a feeling for the distances Jonas has covered. On the one hand, we flew a couple of times from LA to New York and back. But most of all, we also drove all the distance with our moving truck a couple of years ago when we moved from Philadelphia to LA. I mean, it's kind of a rhetorical question, but can you believe that anyone could cover this distance cycling and then right afterwards walking? To me, I'm just flabbergasted. I don't even understand how this is possible physically or emotionally.
I think it's just a testament that humans who can do this, Jonas, is perhaps a totally different species. Not only I cannot believe he covered the whole distance twice, once on wheels and second on his feet, but also, I mean, today we went to a workout class just 2 hours ago. I was on treadmill at top speed for like 30 seconds, and I was huffing and puffing to do this for how many days did he do?
100 days, and each day one marathon distance.
Yes, that's just... it's astronomical numbers. I really, really wonder what motivates him so much. And he looks, I mean, I can see him from where we're standing right now. He looks way better than how I looked after that 50 minutes workout class.
Yes.
Yeah, it looks like he just took a walk in the park, literally.
To be honest, we were kind of in a hurry to get here from the subway in time. I feel I look more exhausted from this 10 minutes of walking fast than he looks today right now.
I mean, I want to know what he runs on.
What's the secret behind it all? What's the secret sauce?
What's the fuel? Because it cannot be the same things I'm eating.
I will try to find out.
Please do, because I just want a 1% of that. Because 1% of what he did, that's one marathon. And that is a lifetime achievement for most people. Mm-hmm. So I just want 1%.
Und damit jetzt also endlich zu Jonas himself. Hi Jonas, herzlich willkommen in New York, in diesem Fall in Brooklyn und in allererster Linie aber herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn.
Danke dir, ja, ist fantastisch endlich hier zu sein, war ein Riesenabenteuer wieder. 4 Monate durch die USA zu rennen, ist auch ein langer Traum und mit dem Rad nochmal durch, ich habe echt was erlebt. War nicht einfach und dann hier anzukommen mit der Skyline ist schon, ich bin kein Fan von Städten, aber hier ist schon was Besonderes und was Tolles.
Wir haben hier gerade, muss man mal erklären, wir haben den Blick auf die Brooklyn Bridge direkt neben uns, dahinter die Manhattan Bridge, auf der anderen Seite Downtown New York, Empire State Building da hinten, hier vorne World Trade Center, die Freiheitsstatue sieht man auch, also viel besser geht's hier nicht vor Ort.
Genau.
Hast du einen guten Ort ausgesucht, um anzukommen?
Ich habe ja schon so ein paar große Abenteuer gemacht und ich muss sagen, ja, schon der spektakulärste Ort, wo ich bisher angekommen bin, was ganz Besonderes. Schön. Und unser, ich glaube, dritter Podcast, aber zum ersten Mal auch persönlich.
Wir haben uns noch nie persönlich getroffen, in der Tat. Ja, ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt, ich bin begeistert, dass du es geschafft hast. Und ich habe gerade mit meinem Mann Cedric gesprochen, der ist auch hier. Wir waren ein bisschen spät dran, weil die U-Bahn gestreikt hat und mussten dann so 10 Minuten zügig gehen, um hierher zu kommen. Und ich fühle mich geschaffter gerade, als du aussiehst. Und das kann ich mir nicht erklären. Und Cedric hat mich gebeten, nochmal zu fragen, wie macht er das? Warum siehst du nicht völlig ausgemergelt, verzweifelt, ausgedörrt aus, sondern eigentlich relativ happy, glücklich und zufrieden? Und gesund vor allem.
Ich bin ja auch happy, glücklich und zufrieden. Und heute war ja auch ein relativ kurzer Tag mit nur 39 Kilometern.
Da muss ich lachen, sorry, aber ja.
Wenn man aber einen 52er-Schnitt gelaufen ist, dann ist ja alles im Verhältnis. Ja. Daher bin ich jetzt nicht am Limit und bin natürlich einfach super happy, hier zu sein.
Familie ist da
und dann vergisst man auch, dass man eigentlich ein bisschen müde ist. Und die Beine ist jetzt nicht, dass ich da am Limit bin und fix und fertig. Aber ich merke es natürlich, also wenn ich morgens aufwache im Bett oder im Schlafsack, dann merke ich natürlich schon, dass irgendwie die Beine ein bisschen was gemacht haben. Jetzt habe ich morgen nochmal
auslaufen. Fragen, morgen, also jetzt müsst ihr eigentlich erstmal verdientermaßen 3 Monate Couch anstehen. Spa, Massage, faul sein. Das würde ich sagen, hättest du jetzt verdient.
Also mein eigentliches Projekt Transamerica Twice, das endet ja hier nach jetzt mit dem Fahrrad 3 Wochen und 100 Tage durch die USA laufen.
Jetzt aber ist doch mal genug.
Wo ich jetzt doch schon mal hier angekommen bin in New York und noch mit Glück und persönlichen Kontakten einen Last-Minute-Startplatz bekommen habe, ist morgen Auslaufen angesagt, der New York Marathon.
Du kannst einfach nicht aufhören.
Das nehme ich noch mit und dann ist aber erstmal so etwa einen Monat lang wirklich Sportpause, abgesehen vielleicht mal so eine Stunde, ein bisschen Gravelbiken oder spazieren, ein bisschen schwimmen, aber viel Sauna und Erholung und Dezember lockeres Training, dann Januar, Februar, März, April Hardcore-Training, weil Mai habe ich wieder ein neues Projekt, das wird, ich behaupte mal, ich bin mir ziemlich sicher, es ist die schwierigste und härteste Ausdauerleistung, die je gemacht wurde, wird auch mich nochmal ans Limit bringen. Ja. Noch streng geheim, aber im Januar erfährst du es.
Das heißt also, die Couch steht jetzt noch nicht an, morgen auch nicht. Aber übermorgen, am Montag, da treffen wir uns dann bei mir zumindest auf der Couch. Also hast du dann zumindest mal so eine kleine Couch-Session und kannst hoffentlich ein bisschen entspannen.
Das freue ich mich, genau. Wenn wir das Interview dann nicht im Stehen machen müssen, sondern auf der Couch.
Das lässt sich einrichten.
Perfekt, perfekt.
Ich freue mich drauf. Bis dahin. Mach's
gut. Ich mich auch. Bis dann.
Ciao. Ja, und dementsprechend unterhalten wir uns in dieser Folge also taufrisch über Jonas neues Abenteuer. Seine gerade erst abgeschlossene Tour zweimal durch Amerika. Ich möchte von ihm wissen, was erlebt man, wenn man einen ganzen Kontinent durchquert und dabei täglich einen Ultramarathon läuft? Was denkt man? Wie schafft man sowas? Und warum tut man es? Von seinen Erlebnissen in und aus Amerika berichtet er außerdem in seinem am 16. Dezember 2023 erscheinenden neuen Buch. Es trägt den Titel Crossing America, auf dem Rad von New York nach Los Angeles und zurück in 100 Ultramarathons, wird erscheinen beim Polyglott Verlag. Und außerdem kommt im Dezember dann auch noch eine Doku über diese zweifache Durchquerung Amerikas heraus. Bevor es jetzt gleich losgeht mit unserem Couchgespräch bei mir daheim, noch ein kurzer Hinweis auf unseren Sponsor Holy. Und der passt hervorragend zu dieser Folge und zum Thema Kämpfen, Schwitzen, sich anstrengen, alles geben und bei alledem trotzdem fit bleiben. Fit, um immer weiterzumachen und dabei happy und glücklich zu sein. Holy hat sich nämlich nicht weniger vorgenommen, als den Softdrink-Markt zu revolutionieren. Und zwar, indem die Marke eine gesündere Alternative zu Softdrinks anbietet und vorzüglichen Geschmack mit gutem Gewissen verbindet. Vor wenigen Wochen hat Holy nach Holy Iced Tea und Holy Energy die neue Produktlinie Holy Hydration gelauncht. Das sind ISO-Getränke, die einen ausgewogenen Mix aus Elektrolyten und Mineralstoffen beinhalten. Also genau das, was uns verloren geht, wenn wir eben ordentlich ins Schwitzen kommen. Und zwar auch dann, wenn wir es nicht ganz so weit treiben wie Jonas. Ich habe es ausprobiert und mache das jetzt hier auch nochmal eben live während der Aufzeichnung. Das ist ganz einfach. Etwas Pulver in den Shaker geben. Wenn ihr mögt, Eis dazu tun. Schütteln und genießen. Holy Hydration ist zuckerfrei und kommt ohne fragwürdige Inhaltsstoffe aus. Deshalb schmeckt es auch dementsprechend natürlich und definitiv viel leckerer als die Sportdrinks, die ich sonst so kenne. Wenn ihr das einmal ausprobieren möchtet, dann schaut vorbei auf www.weareholy.com/weltwach. Dort findet ihr verschiedene Probierpakete inklusive Gratis-Shaker für nur 19,99 Euro, wenn ihr den Gutscheincode weltwach5 anwendet. Also noch einmal weareholy.com/weltwach und dann den Gutscheincode weltwach5 verwenden. Das findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes im Linktree. Und jetzt geht es weiter mit Jonas. Ja, und da sind wir nun auf meiner Couch, wie angekündigt, wie versprochen, wie angedroht, hier im 22. Stock. Hallo Jonas, willkommen daheim.
Ja, hi Erik, danke dir.
Ich freue mich sehr. Wie war der Marathon gestern?
Das war, also das Ende vom Transamerica Twice Projekt hätte nicht besser sein können. Ich bin ja kein Fan von Groß-Events normalerweise, aber New York Marathon ist echt was Außergewöhnliches. Die Atmosphäre mit 2 Millionen Zuschauern an der Strecke und
2 Millionen,
wow. Ja, und irgendwie 60.000 Läufern. Hm. Und man rennt ja auch durch alle Stadtteile durch und es verändert sich ja auch die ganze Zeit. Man hat einen Latino-Stadtteil, dann kommt man in die Bronx rein und dann nach Manhattan und überall mit Musik und alles ist immer anders. Also es ist extrem abwechslungsreich. Und ich habe das nochmal total genossen, sind dann ja knapp unter 4 Stunden geworden für den Marathon. Das war auch so das Ziel. Ich muss jetzt nicht am Anschlag laufen, ja. aber jetzt auch nicht rumdrödeln.
Und das wäre nicht deine Art.
Genau. Und das war nochmal so das komplette Kontrastprogramm zur Monotonie und der Prärie und der Einsamkeit. Hier nochmal New York Marathon und jetzt reicht's aber auch.
Jetzt reicht's. Also zum Thema, du bist kein Fan von Massenveranstaltungen. Ich meine, Cedric hat's gerade schon festgestellt. New York ist eine einzige Massenveranstaltung. Also wahrscheinlich bist du dann auch froh, nach ein paar Tagen wieder deinen Abschied von hier zu nehmen.
Ja, ist richtig. Das heißt aber nicht, dass ich New York nicht mag. Mhm. Ich finde, New York ist einer der interessantesten Plätze auf der Welt. Aber für mich immer nur für eine gewisse Zeit.
Also ich kannst ehrlich sein, du verletzt meine Gefühle ja. nicht.
Also hier reinzulaufen auch ja. Und auch rauszuradeln, unglaublich toll. Morgen habe ich nochmal einen Tag tatsächlich, um hier so ein bisschen nochmal Sightseeing zu machen. Und ich war auch schon ein paar Mal in New York, ich bin hier extrem gern, aber ich habe auch mal so ein bisschen das Gefühl, Ist ja auch die Stadt. Die Stadt ist, da ist immer sowas los. Es zieht auch so ein bisschen die Energie raus. Mhm. Und weil ganz egal, wie man sich fortbewegt, die U-Bahn ist immer überfüllt. Im Uber ist man im Stau. Also es ist immer was los.
Das ist echt so eine Typfrage. Ich habe ein paar Freunde, die ziehen aus dieser Action wahnsinnig viel Energie. Die hängen ganz luschig und lasch da, wenn ihnen das irgendwo anders, wenn sie mal zu Besuch sind, fehlt. Aber mir geht's tendenziell eher wie dir. Ich find's aufregend und toll und natürlich Wahnsinn, was hier für ein kulturelles Angebot herrscht und so. Aber es zerrt schon auch an den Kräften.
Ja, also ich zieh meine Energie aus der Natur, aus genau. Bergen oder ein toller Strand. Und so Stadt ist für mich immer toll, für ein paar Tage zu entdecken und dann aber auch schnell wieder raus.
Deswegen trifft sich sehr gut, dass bei diesem Projekt, über das wir heute sprechen möchten, zwischen diesen Küstenstädten, New York, L.A., New York, ja auch ganz viel Weite und Natur sich befindet und befand. Dementsprechend hast du die volle Dröhnung bekommen, genau dessen, was du auch magst und schätzt.
Genau, also an Abwechslung praktisch nicht zu übertreffen.
Ja.
Hier ist ja USA so ein vielfältiges Land mit Metropolen und mittendrin auch wirklich ganzen Landstrichen, die so groß sind wie Deutschland, wo auch echt nicht viel passiert. Also da ist alles mit dabei.
Erzähl uns nochmal ganz kurz, ich habe es in der Einführung ja schon gesagt, worin dein Projekt im Wesentlichen bestand. Aber gib doch nochmal ein paar Zahlen. Also worin bestand diese diesmalige selbstgestellte Challenge ganz genau?
Also ich bin... letztendlich ist es ein Duathlon. Ich bin mit dem Fahrrad, mit dem Gravelbike, also auch nicht schnellster, direktester Weg, sondern eine sehr schöne Route auch von New York nach Los Angeles geradelt in knapp über 3 Wochen und so ein bisschen eine nördlichere Route und bin dann am Tag darauf von Los Angeles, habe ich mir die Laufschuhe angezogen und bin wieder zurückgerannt in 100 Tagen, also ein Ultramarathon pro Tag, diesmal so ein kleines bisschen südlich von der Radstrecke, wo ich einfach ein bisschen Vielfalt habe. Mhm. Und bin dann hier nach insgesamt, ich glaube, 5.300 oder 5.400 Kilometer auf dem Fahrrad und Laufen war ähnliche Distanz, auch knapp über 5.000 Kilometer, bin ich dann vor 2 Tagen wieder hier angekommen und dann noch der New York Marathon.
Wenn ich das schon höre, komme ich schon in Atemnot, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es im Gespräch an der Brooklyn Bridge mit Cedric schon erwähnt. Ich bin mit ihm vor ein paar Jahren mal von Philadelphia nach L.A. gefahren, nämlich als wir dorthin umgezogen sind, im Umzugstruck. Wir haben dazu damals auch eine Folge gemacht, so Route 66 gewissermaßen, Nummer 204 war das. Und diese Fahrt steckt mir gefühlt heute noch in den Knochen. Diese Distanzen, diese Weite, auch die Monotonie. Und die Vorstellung, dass du das wirklich, mit dem Fahrrad ist ja schon der schiere Wahnsinn, aber dass du das auf dem Rückweg dann auch noch zu Fuß überwunden hast, allerhöchsten Respekt.
Ja, und das war für mich auch die mit Abstand größte Herausforderung. Beim Radeln bin ich ja dann durch Nebraska gefahren, da ist dann ein einziges Maisfeld der Bundesstaat, ohne jetzt hier irgendjemandem zu nahe treten zu wollen.
Grüße nach Nebraska.
Genau, nette Leute da, aber vor allen Dingen, man sollte doch eine Affinität für Mais haben, um sich da wohlzufühlen. Und trotzdem bin ich ja in 3-4 Tagen durch. Also gerade in so einer monotonen Landschaft gebe ich halt Gas und dann bin ich schnell durch. Und beim Laufen dann zurück, da ging es dann durch Kansas und aber auch vorher aus schon Ost-Colorado ist ja, wenn man die Rocky Mountains überquert hat, alles flach. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man aus Europa kommt, wie weit es ist, wie groß. Und man rennt und rennt. Bei mir sind es am Ende so 3 Wochen gewesen, wo sich wirklich gar nichts verändert hat. Und dann kommt dann so langsam, wenn man weiter nach Osten kommt, nach Missouri, dann wird's langsam ein bisschen, dann kommen Hügel, dann wird's wieder ein bisschen abwechslungsreicher. Aber es ist einfach Distanzen, das ist dreimal durch Deutschland und man denkt, man ist immer noch am selben Ort.
Aber ich glaube, gerade das macht es natürlich wahrscheinlich auch so beeindruckend, oder? Also natürlich wahnsinnig schwierig, mental mit dieser Monotonie fertig zu werden. Aber wenn sich dann doch mal irgendwann was anfängt zu ändern, die Büsche ein bisschen anders aussehen, die Bäume sich minimal verändern, mitunter ja auch die Himmel, die Wolken, die haben ja auch so eine ganz bestimmte Charakteristika, je nachdem, wo man ist in den Staaten. Das ist sicherlich wahnsinnig eindrücklich, diese Details dann wahrzunehmen und dann über die Distanz eben zu merken, bei aller Monotonie, dass, genau wie du es ja auch schon gesagt hast, die Staaten, die Vereinigten, eben doch wahnsinnig vielfältig sind.
Genau, also man nimmt es viel, viel intensiver wahr, auch diese kleinen Veränderungen. Und also ich habe sowas wahrgenommen, zum Beispiel, wenn man dann die ersten Hügel sieht und mir ist aufgefallen, ich bin nach Kansas gekommen und plötzlich gibt es keine Stacheldrahtzäune mehr, vorher sind alle Felder eingezäunt und jetzt plötzlich gibt es keine mehr und so ganz so Kleinigkeiten einfach. Und die USA ist ja auch die tollen Bundesstaaten sind ja riesig.
Also was sind denn die tollen Bundesstaaten?
Also die tollsten für mich sind alle die im Westen vor allen Dingen. Mhm. Und bis zu den Rocky Mountains, also oder inklusive der Rocky Mountains, es ist ganz egal, wo man ist, es ist alles spektakulär.
Ja.
Also ich bin jetzt dieses Mal durch Colorado, dann Utah, Arizona, Nevada, Kalifornien. Und das waren alles nur Highlights. Also da ist auf andere Art und Weise die Rocky Mountains, aber genauso die Wüste oder die Canyons, der Pazifik, das ist alles mega spektakulär. Und auch hier im Osten gibt's schöne Gegenden. Dazwischen,
jetzt bin ich gespannt.
Da ist viel, also man kann auch da Schönheit finden, aber auch die Amerikaner, mir hat vor 2 Wochen jemand erzählt, ein Fahrradfahrer, der dabei war, dass man hier in den USA zum mittleren Westen auch the flyover state sagt.
Ja, das genau ist natürlich das, auch ein bisschen fies ist, ehrlicherweise.
Das sagt schon viel aus.
Ja, du bist nicht drüber geflogen, sondern mittendurch. Und zwar zum einen mit dem Fahrrad und zum anderen zu Fuß, dann ja aber auch nicht nur zu Fuß, sondern auch noch mit Gepäck im Rücken. Wie hast du deinen ganzen Kram transportiert?
Also vom Fahrrad klassisch Bikepacking, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen, das kennt man. Beim Laufen habe ich dann so einen Laufanhänger gehabt, den ich hinter mir hergezogen habe. Und da war mein ganzes Gepäck drinne. Der hat ein Leergewicht von 9 Kilo, plus einfach Zelt und so weiter. Da sind wir vielleicht bei so 13, 14 Kilo. Allerdings natürlich, ich habe ja auch bis zu 50 Grad gehabt, gerade im Westen.
50,
ja. Mhm. Also 48 Grad Celsius war das Wärmste in der Nähe von Las Vegas. Da habe ich dann bei langen Distanzen auch halt nochmal irgendwie 18, 19 Liter Wasser dabei für den Tag. Und dann sind wir dann bei...
Der Teufelskreis, weil durch dieses Gewicht, das du da hinter dir herzerrst, kommst du natürlich auch noch wieder mehr ins Schwitzen, weil es einfach anstrengender wird.
Absolut. Und wenn man dann 25 Kilo hinter sich herzieht und es geht auch noch ein bisschen bergauf oder bergrunter oder über die Rocky Mountains, das merkt man.
Es klingt, gelinde gesagt, anstrengend mitunter. Und das war's auch. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir hören mal einen ganz kurzen Auszug rein. Denn du hast auf YouTube unter anderem auch das eine oder andere Video mit veröffentlicht. Ich habe uns da mal einen ganz kurzen Auszug rausgeholt. Lauschen wir mal kurz.
Das fühlt sich so an, als ob man lebendig gegrillt wird.
Ja, also erstmal Respekt für deine Hecheltechnik, die hat schon mal in sich. Und lebendig gegrillt werden, das klingt brutal. Deswegen die Frage, was war da los, wo warst du da zu diesem Zeitpunkt?
Also ich war ja mitten im Sommer da und gerade der ganze Westen der USA oder Südwesten ist unglaublich heiß. Vor allen Dingen Utah, Arizona und dann natürlich Nevada und auch Teil von Kalifornien in der Mojave-Wüste. Ich bin auch durch das Death Valley-Basin durch. Das ist der heißeste Ort der Welt und es wurden auch gerade Hitzerekorde gebrochen, wo ich da war.
Ich habe mich schon mitunter gar nicht getraut, auch nur mit dem Auto durchzufahren, weil man schon Angst haben muss, dass, also wenn man da liegen bleibt, selbst nur im Schatten des Autos zu verweilen, kann schon gefährlich sein bei diesen Temperaturen.
Das ist richtig. Also ich bin ja auch schon mit dem Fahrrad durch die Sahara im Sommer und durch das australische Outback. Das war heißer jetzt in der Mojave-Wüste.
Ja.
Und das sind Temperaturen, das kann man gar nicht beschreiben, was da auch mit dem Körper passiert. Ich habe dann immer halt meinen Rhythmus umgestellt. Ich darf einfach keinen Fehler machen. Ich muss genau kalkulieren, wo ist die nächste Tankstelle, wo ist der nächste Schatten. Weil ich kann ja auch nicht mittags mein Zelt aufschlagen. Da verdurste ich, es geht ruckzuck. Und da bin ich dann einfach teilweise um 3 Uhr morgens gestartet. Und guck dann, dass ich so um 11, da hat es dann halt auch schon so 44, 45 Grad. Da sollte ich dann irgendwo im Schatten liegen. Ansonsten wird's kritisch.
Und ich glaube, in einigen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt genau dort war, aber in einigen trockenen und heißen Gebieten warst du sogar gezwungen, auch noch deine Route spontan anzupassen, weil es Waldbrände gab.
Genau, also ich bin bei der Laufstrecke, ich bin die Radstrecke über die Route 66 teilweise gefahren und beim Laufen wollte ich das auch. Das war auch ein Teil der Strategie, sage ich mal, weil das ist ja wirklich was, wo man wenn eine Tankstelle zu hat und ich gehe von aus, sie hat auf, dann habe ich ein ganz gewaltiges Problem. Daher wollte ich dieselbe Strecke zurückrennen. Und dann ist aber ein riesiger Waldbrand in der Mojave-Wüste gewesen und ich musste meine Route komplett ändern und habe dann mein Anhänger teilweise über Schotterwege durch die Wüste gezogen bei irgendwie 47, 48 Grad. Das war schon eine Extrembelastung, aber trotzdem.
Genau an diese Szenen denke ich ehrlich gesagt gerade auch, die ich da gesehen habe. Bei diesen Temperaturen mit Anhänger zu Fuß rennend und das nicht mal über feinsten Asphalt, sondern durch Geröll, durch Gestein, durch Staub, durch Sand.
Also man gewöhnt sich dran. Wenn man es oft genug macht, dann gewöhnt man sich dran. Mhm. Grenzen verschieben sich ja auch.
Ja.
Und das war mit das Härteste von dem Projekt, ganz klar. Aber auch, ich habe mit die besten Erinnerungen daran, weil das ist auch wunderschön, wenn man dann den ganzen Tag gekämpft hat und es ist so unbarmherzig, die Wüste. Und dann abends Sonnenuntergang und die Temperaturen sinken dann vielleicht so auf 39, 40 Grad bei Sonnenuntergang. Also es kommt einem dann, es klingt jetzt viel, aber es kommt einem so angenehm vor, wenn es halt vorher nochmal 10 Grad heißer war. Und das ist wunderschön. Also die Wüste, ich liebe die Wüste.
Und ich meine, du suchst ja bei dem, was du tust, auch nach Extremen. Und das ist dann eben eine Form des Extremen. Auch eine extreme Herausforderung für dich körperlich und mental. Aber diese Art der Herausforderung scheint ja tatsächlich auch etwas zu sein, das du genießt. Vielleicht nicht komplett immer im Moment des Leidens und des größten Kämpfens. Aber wahrscheinlich dann schon abends am Zelt blickst du mit einer großen Zufriedenheit auf den Tag, den du jetzt wieder überstanden hast, zurück.
Absolut. Also es geht mir bei meinen Projekten natürlich um die Erlebnisse, die Erfahrungen und jeden Tag was Neues zu sehen. Mhm. Genauso aber auch um die Challenge. Also ich mache einfach Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten, was für mich persönlich wichtig ist. Und ich sage auch oft, one towards problems. Also was ich damit sagen will, ist, dass man nicht den einfachen Weg gehen soll, sondern wenn man sich weiterentwickeln will, dann muss man sich challengen. Mhm. Und die Mojave-Wüste zum Beispiel, das war eine riesige Challenge, auch für mich. Und aber da habe ich was gelernt. Also es ist ja, wenn ich immer in meiner Komfortzone bleibe und die Dinge mache, die einfach sind, dann entwickle ich mich auch nicht weiter. Und daher, ich habe nur tolle Erinnerungen an die Mojave-Wüste.
Und dieses Weiterentwickeln, das findet ja bei so einer Herausforderung natürlich auf ganz vielen Ebenen statt, nicht wahr? Also es ist ja nicht nur so, dass du jetzt körperlich unbedingt ans Limit gehen muss, damit du irgendwie bei deinem nächsten Projekt noch ein bisschen zäher wirst und noch langsamer dehydrierst, sondern naja, in gewisser Weise ist ja auch der Wille wie ein Muskel, nicht wahr? Und auch in dieser Hinsicht die Komfortzone, wie du es ja auch gerade genannt hast, zu verlassen, kann ich mir vorstellen, stehlt deine Persönlichkeit und stehlt deine Zielstrebigkeit.
Absolut. Also ich bin kein Fan von jetzt nochmal hier 5 Minuten schneller beim Marathon zu sein. Das ist mir relativ egal. Mhm. Sondern mir geht's darum, dass ich mich persönlich weiterentwickle durch Herausforderungen. Das ist natürlich, dass man mit Herausforderungen körperlich besser umgeht, aber es geht viel mehr um einfach das Lernen vom Kopf und wie gehe ich mit ganz diversen Herausforderungen um. Aber es können auch einfach interessante Erfahrungen sein, interessante Leute treffen, also wo man einfach was lernt, wo man sich aus seiner Komfortzone aus einem gewohnten Umfeld herausgibt.
Und wenn du sagst, dir geht es darum, dich persönlich weiterzuentwickeln, wie würdest du das beschreiben, wie entwickelst du dich weiter, wenn du durch so eine Wüste rennst und mit der Hitze kämpfst und mit dem Geröll und den Distanzen und der Monotonie, dem Wassermangel, weil du jetzt auch nicht unbegrenzt Wasser dabei hast, was ist das für eine Entwicklung, die da in dir stattfindet?
Also zum einen, man lernt, was macht man falsch, was macht man richtig, was geht, wie geht man mental mit dem Ganzen auch um. Mhm. Und es macht einen definitiv stärker. Und man lernt auch sehr, sehr gut, was man will. Und was ich damit auch meine, ist, ich hatte auch wenn ich jetzt zurückblicke, hat mir Spaß gemacht. Also es war geil, war ein schöner Teil. Und das heißt nicht, dass ich es nochmal machen muss, aber es gibt auch Erfahrungen, die macht man einmal und ist aber froh, man hat sie gemacht.
Mhm. Während so eine Erfahrung anhält, hast du da verschiedene Modi, die in deinem Kopf stattfinden? Verspürst du immer Motivation? Verspürst du immer die Gewissheit, dass es, ja, ich meine, du machst diese Sachen ja nicht spontan und aus Versehen. Das war ein langer Weg hin zu der Möglichkeit, die hast du dir selbst herausgespielt, solche Projekte durchführen zu können und davon auch zu leben und das dementsprechend auch regelmäßig machen zu können. Da hast du ja viel Arbeit und Energie reingesteckt, damit dir das möglich ist. Deswegen findest du dich nicht überraschend in irgendwelchen Situationen wieder. Und trotzdem wäre es ja zutiefst menschlich, wenn die Selbstgewissheit, das Selbstvertrauen mal stärker und mal schwächer ist, wenn es vielleicht auch mal Zweifel gibt und mal dann wieder Glücksgefühle, die Kraft geben für die nächsten 100 Kilometer. Passiert das so bei dir, wie ich es gerade beschrieben habe? Wie so eine Wirtschaftskurve, Rezession und Wirtschaftswunder im Wechsel? Oder bist du da eigentlich relativ stetig?
Ja, also es ist natürlich ein ständiges Auf und Ab der Gefühle. Hm. Ich muss ganz klar sagen, ich habe den Moment, wo ich ans Aufgeben gedacht habe, den gab es nicht. Ich weiß, ich kann's und ich weiß, auf jeden Tiefpunkt kommt auch wieder ein Hochpunkt. Daran glaube ich fest. Das heißt aber nicht, dass ich natürlich Tage habe, wo es unglaublich Spaß macht und es mir auch nicht schwerfällt, wo ich einfach das durchziehe und es funktioniert. Und dann gibt's andere Tage, wo man nicht dran zweifelt, wo man aber, sage ich mal, sich schon überwinden muss auch. Hm. Und das ist interessanterweise, es sind für mich nicht die körperlich schwersten Momente. Also ich habe auch in den Rocky Mountains, das war natürlich heftig, wenn es auf fast 4000 Meter hochgeht mit Anhänger im Schlepptau auf Schotterwegen. Aber es war wunderschön. Hm. Und in der Mojave-Wüste genauso. Es war unglaublich schwierig. Aber zum einen, ich hatte auch keine andere Wahl, weil was soll ich machen, wenn ich kein Wasser habe, außer weiterlaufen? Es ist aber, ja, man stellt es einfach nicht in Frage. Für mich die Überwindung, die war am schwierigsten dann wirklich im mittleren Westen einfach, in den endlosen Maisfeldern, wenn man da läuft und läuft und läuft und es passiert einfach nichts. Es verändert sich einfach nichts.
Was geht da vor in deinem Kopf?
Also
ist wahrscheinlich wie so ein Tagträumen, oder? Nach 3 Stunden Laufen, wie so ein Bewusstseinsstrom, der durch den eigenen Kopf fließt, wacht man auf und merkt, dass man eigentlich völlig abwesend war, so würde ich es mir zumindest vorstellen. Wie so beim Joggen, wo ich dann, also das ist bei mir immer, warum ich gerne laufen gehe, weil dann sich so ganz ungesteuerte Gedankenprozesse in Gang setzen, wie ich sonst im Alltag eigentlich sie selten habe, außer vielleicht noch beim Schlafen, weil einfach gar nicht die Ruhe und gar nicht dieser mangelnde Fokus jemals sich entfalten kann. Aber wie ist es bei dir?
Also es ist jeden Tag ist es so eine Veränderung, wo es Momente gibt, da bin ich absolut im Flow und beobachte die Sachen und bin, aber denke auch da gar nicht über irgendwas Spezielles nach, sondern ich bin einfach in dem Moment und genieße das. Und das ganz oft im Sonnenuntergang zum Beispiel, da fehlt mir nichts, da bin ich einfach genau da, wo ich sein möchte. Mhm. Und natürlich gibt es aber auch Tage, wenn man auf einer langweiligen Straße läuft und nichts passiert, ist ein bisschen schwer und so, wo man dann sich ablenken muss. Und ich habe sehr viel Podcasts gehört zum Beispiel, auch Hörbücher, manchmal Musik und denke über meine nächsten Projekte nach und die Welt und was ich noch machen möchte und alles. Und das ist eine sehr intensive Phase, aber es ist wirklich dieses ständige Auf und Ab der Gefühle, der Gedanken und die auch zu steuern, ist auch eine der großen Herausforderungen.
Da sind wir beim Thema, sich persönlich weiterzuentwickeln. Dazu gehört sicherlich auch in diesen Phasen der äußerlichen Monotonie gut mit dir selbst zurechtzukommen, mit dir und deinen Gedanken und dich nicht selbst an dir zu langweilen, anzuöden, zu nerven.
Absolut. Also gerade was jetzt Mentaltraining angeht, da gibt's nichts Besseres, als durch die Prärie zu rennen.
Durch die Prärie zu rennen oder eben auch mit dem Fahrrad, das war ja die erste Strecke. Und die Doppelquerung wurde ja durchschnitten oder kurz pausiert für einen ganzen Tag in Los Angeles. Und dort hast du zufällig irgendeinen deutschen Typen getroffen am Straßenrand, der das kommentiert, dass du gewissermaßen sofort wieder umgekehrt bist. Habe ich mir auch von deinem YouTube-Kanal gezogen. Hören wir vielleicht noch mal ganz kurz rein.
Der Typ ist nicht ganz dicht. Also jetzt mal ohne Scheiß, dass er da dann ankommt, vom Rad steigt und wieder zurückläuft, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Also der Typ ist verrückt und absolut nicht nachvollziehbar, dass er ankommt und sofort vom Rad steigt und umkehrt, um zurückzurennen. Warum dieses direkte Umkehren? Was gibt dir dazu die Kraft und auch diesen inneren Antrieb, sofort zu sagen, so jetzt gönne ich mir hier nicht mal einen Monat Pause, sondern es geht weiter?
Für mich ist es einfach so, das ist wie mein Projekt ist, das hinterfrage ich auch nicht und für mich ist es ganz normal und ist gewissermaßen auch einfacher, weil ich bin fokussiert.
Ja.
Für mich wird es nichts Schwierigeres geben, als jetzt eine Woche Pause zu machen und danach wieder in meinen Modus reinzukommen. Es ist ja wirklich, ich bin fokussiert, ich ziehe das durch, der Körper passt sich an und das wird nicht hinterfragt. Und da brauche ich keine Ruhetage dazwischen, die mich irgendwie aus dem Konzept bringen oder so, sondern es ist einfach, ich bin ja hier für das habe ich mir genauso überlegt und genauso möchte ich es machen.
Und du hast es ja auch genauso geplant, deswegen die Frage, gibt es denn was, das dich aus dem Konzept bringt, wenn du so eine konkrete, genaue Vorstellung hast davon, was du erreichen möchtest, wie du es erreichen möchtest, im Zweifel auch, wann du es, in welcher Zeit du es erreichen möchtest?
Es gibt natürlich dauerhaft Dinge, die mich aus dem Plan bringen. Mein letztes Projekt davor war ein Triathlon einmal um die Welt und es war während der Pandemie, also mit Grenzschließung und so weiter, da hat mich vieles aus dem Plan gebracht. Mhm. Was mir am meisten aus dem Plan bringt, ist normalerweise extern. Also es sind so Sachen, die ich schwer beeinflussen kann. Wenn irgendwie jetzt Gegenwind ist oder auch ich mal irgendwie eine Lebensmittelvergiftung habe oder eine Hitzewelle oder irgendwie sowas, ja, dann muss ich mit umgehen. Und diesmal ist zum Beispiel mein Laufanhänger hat am Anfang nicht wirklich funktioniert. Mhm. Und der ist dann auch in Colorado komplett auseinandergebrochen. Ich bin dann so etwa, ja, so 10 Tage, nicht ganz eine Woche in etwa, mit Rucksack gelaufen und durch die Rocky Mountains.
Boah, ist auch nochmal eine andere Nummer. Und gelaufen heißt in deinem Fall weiter gerannt wahrscheinlich.
Gerannt, ja. Genau. Also schon auch meine 50 Kilometer am Tag gerannt, mit Rucksack auf dem Rücken. Distanzen sind lang, also der ist schwer. Und das ist aber was, wo ich einfach nichts machen konnte. Ich hab dann eben, okay, wo ist die nächste größere Stadt, wo man was hinschicken kann, wo ein neuer Anhänger hin kann, dann auch ein anderer. Und bis dahin muss ich den Rucksack nehmen, so einfach ist es. Da ist ja dann alles anders. Ich habe eine Flasche Wasser dabei gehabt, weil mehr nicht reinging und muss dann irgendwie an Flüssen und so weiter auffüllen, wie es halt irgendwie geht. Also der ganze schöne Plan, den man hatte, der wird jetzt erstmal komplett verändert. Und das ist aber auch, was für mich ein Abenteuer ausmacht, dass unvorhergesehene Dinge passieren. Und das ist auch was, wo ich sage, auch das ist Entwicklung, weil wir gerade darüber gesprochen hatten, dass man einfach lernt mit, wenn es nicht nach Plan verläuft, tut man jetzt den Kopf in den Sand stecken oder sag mal ja, shit happens, was kann ich jetzt tun, damit es weitergeht? Und irgendwie geht's weiter.
Was du ja auch theoretisch tun könntest, wäre einfach ein bisschen auf Hilfe zurückzugreifen. Wir haben angesprochen, es gibt den YouTube-Kanal, Instagram, das heißt, hier und da wirst du auch mal begleitet von Freunden, Mitstreitern, die dich filmen, ein Foto oder zwei machen, dann bist du natürlich auch immer wieder lange alleine unterwegs. Wie gehst du damit um? Inwiefern und wann würdest du auch mal auf Hilfe aus deinem Team zurückgreifen, wenn mal irgendwas brenzlig wird, schief geht oder wie jetzt mit deinem Wagen, musst den Rucksack schleppen, könntest ja theoretisch auch mal alle 20 Kilometer irgendwo ein Wasserdepot anlegen lassen, sodass du eben nicht nur diese kleine Flasche mitschleppen musst. Einfach ein paar Probleme aus der Welt schaffen, das bequemer machen, ist ja so schon anstrengend genug.
Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von, also der Fachbegriff wäre jetzt unsupported, da muss man ja bei, also gerade bei so Langstreckenprojekten ja deutlich unterscheiden, macht es jemand mit einem Begleitteam dahinter oder macht man das und zieht sein Gepäck selber und kümmert sich um alles selbst. Und meine Projekte sollen so sein, weil einfach das Unvorhergesehene ist ja auch schön. Mhm. Und man kommt auch besser mit Einheimischen in Kontakt, wenn man, sag ich mal, so alleine mit Anhänger durch die USA rennt, als wenn ein Auto hinter einem herfährt und dafür einen kocht. Also ich sag's mal so, da liegen Welten dazwischen. Also beides hat seine Legitimation, aber es sind zwei komplett unterschiedliche Disziplinen und ich interessiere mich nur für die unsupported Version. Mhm. Und ja, ich lasse mir natürlich neue Schuhe schon mal zuschicken, so Sachen. Also es ist jetzt nicht, dass es so 100% rigoros sein muss und ist ja jetzt auch kein offizieller Wettbewerb. Aber ich würde jetzt nicht mir von jemandem meinen Anhänger ziehen lassen oder mein Gepäck ins Auto legen.
Hätte ich dir jetzt auch nicht angeboten.
Das geht dann ein bisschen zu weit. Also ich mag meine Projekte, dass ich das alleine schaffe. Mhm. Und da möchte ich jetzt nicht die große Hilfe von einem Team haben, was ja auch immer nur teilweise dabei ist.
Bevor wir gleich nochmal etwas konkreter auf den Laufteil des ganzen Projekts zu sprechen kommen, einmal die Frage zwischengeschoben, warum eigentlich dieses Projekt? Du hast wahrscheinlich ganz, ganz viele Ideen im Kopf. Du hast ja auch beschrieben, wenn du da so einen langen Lauftag hast, dann denkst du auch schon wieder über die nächsten Projekte nach. Wahrscheinlich hast du eine ganz lange mentale Liste. Warum hattest du denn Lust, Amerika zweimal zu durchqueren, via Rad und zu Fuß?
Das ist für mich schon ein Traum, den ich sehr, sehr lange habe. Mhm. Ich will schon seit vielen, vielen Jahren einmal durch die USA rennen. Hat ein bisschen mit Forrest Gump zu tun.
Forrest Gump.
Mhm. Und mein Lieblingsfilm.
Ja.
Und ich bin ja letztendlich bei dem Triathlon um die Welt gar nicht reingekommen, die USA, wegen Grenzschließungen, hat ein bisschen mit Corona zu tun.
Vorheriges damit, Projekt haben wir in der letzten Folge mit dir drüber
gesprochen. Genau, dass ich im Iran war. Mhm. Und daher war das noch so ein bisschen, unfinished business. Und es ist ja einfach ein Land, was praktisch ein Kontinent ist, Küste zu Küste zu durchqueren, das ist immer was ganz Besonderes. Und ich wollte nicht nur irgendwie was machen, was schon viele Mal gemacht wurde, sondern ich wollte schon auch ein einzigartiges Projekt machen. Und so kam dann auch die Idee, Naja, durchqueren wir es halt zweimal mit dem Fahrrad.
Einmal wurde im Zweifel schon gemacht, aber zweimal, da gab es wahrscheinlich noch nicht so viele, wenn überhaupt jemanden, die so, naja, ich will mal sagen, verwegen waren.
Und es ist ja auch was anderes. Also es ist, man sieht das Land komplett anders, wenn man läuft, als wenn man radelt. Mhm. Also es war für mich genau richtig, beides zu machen.
Verändert das auch, also ist jetzt fast schon eine rhetorische Frage, aber verändert das die Erfahrung, wie du ein Land erfährst, erlebst, erfühlst, siehst, ob du zu Fuß oder via Rad unterwegs bist, abgesehen davon natürlich, dass die Geschwindigkeit sich verändert?
Komplett, also beim Radfahren nimmt man Landschaft und so natürlich auch extrem intensiv wahr, man ist natürlich deutlich schneller. Und beim Laufen kommt man aber viel, viel besser natürlich mit Einheimischen in Kontakt. Man nimmt diese Weite und alles auch viel, viel intensiver wahr. Ich habe auch mehr Zeit einfach, wenn ich laufe, um mal mit ihr über ein Gespräch zu kommen und mal hier irgendwie was sage ich mal, jetzt mal anzuschauen oder jetzt ohne jetzt eine große Tour zu machen, aber dass man einfach irgendwo mal verweilt. Und es ist viel meditativer zu laufen und ich habe jetzt einfach so wirklich nach dem Lauf so richtig auch das Gefühl, ich hab viel, viel mehr von den USA verstanden, wie Dinge passieren, als ich das nach der Radtour hatte.
Kannst du dafür ein Beispiel geben, was du glaubst, jetzt vielleicht nicht gänzlich verstanden, aber zumindest besser verstanden zu haben über die USA?
Also ein Beispiel ist, wie die Politik hier funktioniert und auch die Menschen. Also es ist ja, wie unterschiedlich es alles ist, auch wenn man jetzt denkt an in Deutschland wahrscheinlich den nicht so beliebten Ex-Präsidenten, wie kann es sein, dass er ja doch hier auch gewählt wird? Und das versteht man auch, wenn man durch die USA rennt. Mhm. Weil einfach, wir haben hier die Küstenstädte, wir sind jetzt hier in New York oder in Kalifornien, wo extrem Multikulti alles ist und die Leute sind liberal und weltoffen und wenn man dann in den ländlichen mittleren Westen geht, da sieht man gigantisch große Farmen und die Leute ja haben ihren Pickup und die nächste Veränderung auch in der Landschaft oder in den Städten ist halt ein paar hundert Kilometer weit weg. Und dann auch die, wenn man so sieht, wie sich die USA entwickelt hat, auch historisch. Ich fand es beim Laufen so interessant, weil ich bin, nachdem ich die Rocky Mountains überquert habe, man hat ja bei den Ortsschildern immer auch das Jahr dabei, wann es gegründet wurde. Und ich habe das so einfach so gemerkt, so alle, praktisch jeden Tag wurden die Städte einfach auch 1-2 Jahre älter. Und man sieht da so, jetzt bin ich eine Woche vorangekommen. In Kansas, da ist noch alles so jetzt so 130, 140 Jahre alt. Und wenn man dann nach Indiana kommt, dann ist schon irgendwie so 170 Jahre alt. Und man hat so wirklich so wie so eine Reise in der Zeit.
Spannend, ja.
Und das hat ja auch mit der, einfach unglaublich viel mit der Kultur und dem Land zu tun. Wann sind die Leute gekommen? Warum? Vieles ja auch, sag ich mal, auch religiös motiviert hier, dass sie in manchen Gegenden auch vertrieben wurden und in anderen Gegenden, also in Pennsylvania zum Beispiel, konnten die Leute einfach die Kultur, die Religion ausüben, die sie wollten. Und daher hat man jetzt auch dort ganz viele, ganz unterschiedliche Religionen. Und das sind Faktoren, die in der USA in jeglicher Hinsicht einen extremen Einfluss haben.
Und das bekommst du eben natürlich vermehrt mit, wenn du durch diese Gegenden durchläufst und dir jeden Meter körperlich erkämpfst und natürlich aber dann auch an jedem Abend, jedem Morgen und auch mal zwischendurch die Gelegenheit hast, ins Gespräch zu kommen. Wie zum Beispiel mit diesem Herrn hier. Hören wir nochmal in einen kurzen Auszug rein.
Ja, Jonas wird hier gut hinpassen, weil sehr viele, sehr verrückte Leute hier wohnen, die sehr außergewöhnlich sind und vor allem die Leute so außergewöhnliche Geschichten sehr abfeiern. Also ich glaube, Amerikaner mögen deine Geschichte und es gibt ja schon auch ein paar Leute wahrscheinlich in Deutschland, die sagen, warum denn und was soll das und bla. Aber der Amerikaner ist ja richtig stoked und sowas und der sagt, amazing.
War natürlich jetzt hier ein deutscher Kollege, aber er spricht über seine Einschätzung der Amis. Er sagt, die Amis sagen eher, mein Gott, amazing und die Deutschen vielleicht eher, mein Gott, kann ich nicht nachvollziehen, irgendwie ein bisschen abgedreht der Typ. Ist das auch deine Erfahrung in Bezug darauf, wie die Menschen auf dich und deine Projekte blicken?
Ich muss sagen, ich habe die USA, die Menschen so wahrgenommen, dass es alles gibt. Mhm. Also es gibt, auch was das angeht, Leute, die genauso denken, wie verrückt ist denn das, was für ein geiles Projekt, wie kann man sowas machen? Also ich habe Leute, haben sich 6-7 Stunden ins Auto gesetzt, um 10 Kilometer mitzurennen und sind wieder zurückgefahren. Das würde in Deutschland keiner machen. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man aber auch wirklich Leute gehabt, wo mich fragen, ja, wo geht's hin? Ich renne nach New York. Viel Spaß. also auch das gibt's. Es ist einfach ein Land, wo man in keinster Art und Weise über einen Kamm scheren kann, sondern jeder Bundesstaat ist komplett unterschiedlich und die Leute genauso.
Das macht es ja auch so spannend, nicht wahr?
Absolut,
ja. Wäre eigentlich auch schon fast traurig, wenn angesichts dieser Vielfalt der Landschaften, der Weite, über die wir schon gesprochen haben, wir jetzt aber die Menschen und ihr Denken irgendwie alle in einen Topf werfen könnten.
Das absolut, das macht es total spannend. Ja. Und prinzipiell stimmt es natürlich, dass man hier sehr, sehr viele Leute hat, die auch einfach eine unglaubliche Begeisterungsfähigkeit haben. Und das ist natürlich richtig toll für mich.
Genau, weil es wahrscheinlich dir auch erleichtert hat, klar in Kontakt zu kommen, hast du auch schon angesprochen, zu Fuß unterwegs zu sein, allein unterwegs zu sein, das sind natürlich alles Türöffner. Dann, ja, die Amis sind tendenziell eher offenherzig. Ist es dementsprechend dann auch meist ziemlich unkompliziert gewesen, Übernachtungsmöglichkeiten zum Beispiel zu finden? Wie hast du das gemacht? Du warst da mit deinem Anhänger unterwegs, bist gerannt, hast ja jetzt aber ja wahrscheinlich nicht auf Wochen im Voraus die Route so genau überlegt, dass du immer genau wusstest, wo du übernachten würdest und jetzt irgendwie ein Airbnb oder auch nur einen Zeltplatz hier gebucht hast. Das heißt, wahrscheinlich musstest du ja schon jeden Abend gucken, so wo kann ich hier irgendwie unterkommen?
Also ich zelte fast immer einfach wild und plane das maximal am Abend davor. Normalerweise ergibt sich einfach. Und auch das war extrem unterschiedlich. Im westlichen Teil von den USA gibt es überall sehr, sehr viel Public Land, also öffentliches Land, wo man findet überall einen tollen Schlafplatz, also wirklich Traumschlafplätze, so mit einer der schönsten Orte weltweit, um wild zu zelten. Und dann gerade im Zentrum und aber auch hier im Osten ist es komplett anders, weil einfach jeder Quadratzentimeter Land privatisiert ist. In manchen Gegenden auch immer mit einem Stacheldrahtzaun drumherum. Und das ist ja auch hier, die Amerikaner sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, da schlägst du dein Zelt auf ihrem Grundstück auf oder in der Nähe und dann kommen die mit Essen vorbei und sind einfach froh, du bist da. Genauso gibt es aber auch sehr, sehr viele Leute, die haben ja ein großes Keep-Out-Schild, oft auch sehr auf die nicht so schöne Art und Weise, also wirklich, wo man denkt, okay, das ist schon fast, geht ein bisschen zu weit, dann noch irgendwie
feindselige Vibes, die einem da so entgegenkommen.
Also es gibt wirklich auch Leute, es sind halt vor allen Dingen keine Einzelfälle, also es gibt wirklich Gegenden, wo auf der Veranda nicht Welcome to our Porch oder ja, willkommen bei uns zu Hause steht, sondern Stay away oder Keep Out, also einfach so grundsätzlich, wir wollen hier keine Gäste. Manchmal auch natürlich noch mit einer Fahne von der American Rifle Association oder
also Waffenlobby.
Waffenlobby, ja. Genau. Und wo man einfach wirklich merkt, das sind hier ultra, ultra konservative Leute, die definitiv hier keinen Fremden haben wollen, der bei ihnen auf dem Grundstück zeltet. Das gibt's natürlich auch. Und es ist so, weil man nie weiß, was man bekommt, weil man einfach beide Seiten hat. Daher, ich würde die Amerikaner, wenn du mich fragst, wie würde ich sie beschreiben, ich würde sagen, extrem, extrem und gespalten in beide Richtungen. Mit den nettesten Leuten und auf der anderen Seite aber auch wirklich Leute, wo du nicht willkommen bist. Es gibt einfach beides. Und solange du nicht weißt, auf wessen Farm und Grundstück du jetzt hier dein Zelt aufschlägst, weil du ihn nicht siehst oder so, habe ich da grundsätzlich immer ein bisschen Vorsicht. Und daher war das wirklich nicht einfach, auch Zeltplätze zu finden.
Wahrscheinlich hast du es dann so gemacht, wenn du jetzt nicht die Gelegenheit hattest, mit jemandem erst ins Gespräch zu kommen, einfach möglichst spät das Zelt aufschlagen, bei Dämmerung irgendwie rein ins Gebüsch, morgens wieder weg sein, keine Spuren hinterlassen und dann ist auch gut.
Genau. Also aber auch hier, Amerikaner haben in vielen Gegenden eine besondere Beziehung zu Privatbesitz. Also es ist wirklich anders als in Europa. Und ich habe dann ja einfach sehr oft einfach spätes Zelt aufschlagen und auch in Stadtparks. Also dass man da einfach abends ankommt und das Zelt aufschlägt, wenn es dunkel wird und morgens wieder weg ist. Das war dann oft die Lösung.
Eine Begegnung, die mir im Gedächtnis geblieben ist, ich habe sie bei dir, glaube ich, bei Instagram mitbekommen gehabt, war mit einem 69-jährigen Mann in Kansas hat die sich begeben. Der ist dir entgegengekommen. Erinnerst du dich?
Das war so total absurd und richtig lustig, weil ich habe ja in den USA kaum Radfahrer oder Läufer gesehen oder generell Leute, die Sport machen, außer Baseball spielen. Und das lag ein bisschen natürlich auch an der Hitze, muss man ganz klar sagen.
An der Route, du warst halt im Großen nirgendwo unterwegs, ja, oftmals.
Und ja. Also im Westen lag es an der Hitze vor allen Dingen und im mittleren Westen, muss man sagen, die Leute machen halt nicht sehr viel Sport dort Und ich habe auf jeden Fall praktisch keinen Läufer gesehen und auch sehr, sehr, sehr wenig Fahrradreisende. Und dann bin ich da mitten durch auf eine der monotonsten Strecken, die ich je beim Leben gesehen habe, schnurgeradeaus im Regen durch die endlosen Felder gelaufen. Und plötzlich ist mir da ein anderer Läufer entgegengekommen, wirklich inmitten von nirgendwo. Und der hat auch so einen Anhänger gehabt, der ist gegangen und der war tatsächlich schon fast 70. Ja. Und ist die andere Richtung. Er ist von New York nach Los Angeles gelaufen in, ich weiß nicht genau, ich glaube 150 Tage oder sowas. Und das war so eine lustige Situation. Wir haben uns da kurz unterhalten und was er so erlebt hat und alles. Und er hat auch gesagt irgendwie, ja, da wo ich jetzt herkomme, bin jetzt gerade 2 Wochen geradeaus gelaufen. Habe ich gesagt, ja, oh cool, ich auch.
Oh Gott. Habt ihr euch beide nicht so richtig aufbauen können?
Na doch, das schon, weil es wird ja auch wieder, die Highlights warten dann ja. Also ich möchte jetzt hier auch in keinster Art und Weise sagen, die USA ist langweilig. Es gibt einfach...
Aber es ist natürlich trotzdem witzig, die Begegnung. Ja,
genau, ja.
2 Wochen hast du schon noch vor dir, jetzt passiert nicht so viel. Ja, du leider auch, okay.
Genau, und dann wird's auch umso besser, ja.
Ja, klar.
Und das war richtig einfach toll, so die, weil man sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Ja, und auch natürlich eine ganz andere Generation eher in dem Fall und zieht trotzdem so ein Ding noch durch. Natürlich auch inspirierend.
Ja, und der sah so fröhlich aus und glücklich.
Ja.
Man hat einfach so gemerkt, der ist jetzt in Rente gegangen und jetzt läuft er einmal quer durch die USA. Ist vorher durch die Wüste Gobi, ist er, glaube ich, schon gelaufen und hat noch so ein paar andere Sachen gemacht. Und der war so fit und so im Reinen mit sich und glücklich. Also,
hast du das Gefühl gehabt, diesbezüglich in den Spiegel zu gucken oder eher noch was gesehen in ihm, wo du gedacht hast, ja, das, wenn ich so in dem Alter auch bin, dann bin ich happy? Oder also, hast du das Gefühl, so empfinde ich es auch. An dem Punkt habe ich es tatsächlich schon geschafft.
Also, was ich so toll fand, ob ich jetzt nochmal durch die USA laufen möchte, ist jetzt eine andere Frage. Aber was ich so toll fand, ist, er geht seinen eigenen Weg und ist auch im Alter. Und er ist begeistert und glücklich. Und das ist, wie ich es auch haben möchte im Alter. Dass ich einfach sage, was auch immer mein Traum ist, ich möchte ihn leben.
Und so ging es dann also weiter, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Wir haben über einige Tage gesprochen, wir haben auch über die Übernachtung gesprochen. Gab es eine Nacht, an die du dich erinnerst, die du als ganz besonders widrig, ungemütlich empfunden hast?
Also einige, ja. Aber mir kommt jetzt sofort eine besondere in den Kopf. Mhm. Und das war in Kansas, auch in diesen gigantischen Maisfeldern. Und es gibt dort auch ziemlich, ziemlich, ziemlich heftige Unwetter. Mhm. Und es gibt keinen Schutz. Weil es einfach, es gibt ja keine Bäume, es gibt nichts. Also es ist alle 25 Kilometer gibt es ein paar Häuser und so ein Getreidesilo. Ansonsten ist einfach nur komplett flach und Maisfelder. Und ich hatte einen Tag, da war ich abends noch in so einer kleinen Stadt, wo es noch so eine Flugshow gab. Das war nochmal richtig interessant. Und dann bin ich abends noch weitergerannt in die Dunkelheit rein und ich habe schon gesehen, okay, da könnte so ein bisschen kleines Unwetter kommen. Aber ich hatte ja auch keine andere Wahl. Also es waren halt nochmal, ich habe jetzt irgendwie schon 52, 53 Kilometer gehabt. Jetzt nochmal in der Dunkelheit 15 Kilometer laufen, das ist dann irgendwie auch ein bisschen, wollte ich nicht. Und ja. Ich habe es auch nicht so schlimm eingeschätzt. Und ich habe dann neben so einem Maisfeld mein Zelt aufgeschlagen. Und dann hat es nachts ein Unwetter gegeben, also der Wind hat fast mein Zelt zerstört, dann hat es gehagelt und so geregnet, dass es auch wirklich ins Zelt rein ist, einmal durch den Wind. Und dann hat es vor allen Dingen aber geblitzt und gedonnert um mich herum, wo die Blitze wirklich direkt neben einem einschlagen. Und es gibt halt keine jetzt hohen Dinge, die das ableiten würden. Also es ist tatsächlich eine gefährliche Situation.
Ja.
Aber da war ich dann in der Situation, was soll ich denn jetzt machen? Also wenn der nächste Unterschlupf oder so ist halt dann doch nochmal irgendwie 15 Kilometer weg. Also ich war da praktisch wie gefangen in meinem Zelt und habe dann irgendwie versucht, dass das Zelt nicht wegfliegt. Das war eine nicht ganz so tolle Nacht.
Nicht so geruhsam. Was war die schönste Nacht? Gab es eine Stelle, die sich dir diesbezüglich sehr positiv eingeprägt hat?
Ja, auch ganz, ganz viele. Also ich bin gerade am Überlegen, was denn die schönste war. Hier natürlich die Nächte in der Wüste. Wenn man dann bei Sonnenaufgang da rausguckt, das ist einfach unbeschreiblich.
Diese Weite.
Die Weite, genau. Ich habe auch die Campingnächte mit meinem Vater. Mein Vater war ja auch 10 Tage in Rocky Mountains mit dabei. Mhm. Also er ist nebenher geradelt und ich bin gerannt da gemeinsam mit ihm da an einem tollen Platz in den Rocky Mountains. Das war schön. Und ja, ein bisschen skurril auch die einfach bei Einladungen. Ich habe eine Nacht zum Beispiel verbracht, da hat mich in Ohio ein älterer Mann, ich habe ihn gefragt, ob ich auf seinem Grundstück übernachten kann, und der hat dann erst gesagt, ja, da hinten, und irgendwann hat er dann nochmal gesagt, ja, oder du kannst auch bei mir in der Garage übernachten. Und es war dann aber so eine riesige Scheune mit Oldtimern drin, und der hat so ein bisschen restauriert. Da waren irgendwie 5 oder 6 Autos drin und wirklich so ganz besondere Oldtimer, und da hast du das Radio lief nonstop mit irgendwelchen so amerikanische Roadtrip Musik und die amerikanische Fahne an der Wand und die alten Autos und alles. Also es war so wirklich wie so, wie man sich das vorstellt.
Ein echtes Eintauchen.
Und ich habe da einfach meine Isomatte hingelegt und da übernachtet. Das war ja auch eine tolle Erfahrung.
Du hast gerade deinen Vater angesprochen. Der war natürlich ja auch hier mit vor Ort vorgestern, um dich am Ziel zu begrüßen. Und bei der Gelegenheit habe ich ihn mir auch direkt geschnappt, beide deiner Eltern, und habe mit ihnen über dieses Projekt kurz gesprochen und sie gefragt, wie sie dieses Projekt, naja, einordnen, was sie darüber so denken. Und vielleicht hören wir mal kurz rein, was sie gesagt haben.
Ja, Jonas war über die Jahre hinweg auch ein paar Mal bei uns schon im Podcast und hat von seinen Projekten Brühwarm erzählt. Ja, daher weiß ich auch, dass ihr da ein bisschen involviert seid hinter den Kulissen, manchmal auch vor den Kulissen. Ja. Das heißt, ihr seid natürlich auch über die Jahre hinweg, während die Projekte größer, intensiver, beeindruckender aus meiner Sicht wurden. Ihr habt das natürlich auch miterlebt. Aber dennoch die Frage, wie blickt ihr darauf, was Jonas sich als Lebensweg ausgesucht hat und dass er sich entschieden hat, solche extremen Unternehmungen tatsächlich zu seinem Leben, zu seinem Beruf, zu seiner Leidenschaft zu machen?
Also ich bin von Anfang an immer mit ihm mitgegangen oder mit...
Was wahrscheinlich eher noch Anstifter als Stimme der Vernunft.
Im Hintergrund, so am Anfang so nebenbei, ne? Und dann mittlerweile ist es mein Job, oder? Ich mache eigentlich nichts anderes mehr, als ihn im Hintergrund zu unterstützen, oder? Und da wächst einfach mit, oder, mit den Projekten. Also die Projekte ist jetzt nicht irgendwie, dass mich irgendwas ängstigen würde oder sowas. Wir diskutieren die Projekte vorher durch und wir wägen ab, welche Risiken es gibt bei welchen Projekten. Er hat ja manchmal ziemlich verrückte Ideen, und wo wir dann eben gucken, wie ist das realisierbar und welchen Sinn macht das auch. Also irgendwelche Risiken eingehen. Also man sagt ja, er ist ein Extremsportler, aber Extremsportler im Sinne von Ausdauer und nicht von extremen Risiken. Und das ist eben der Riesenunterschied. Die Risiken gucken wir eben ganz genau an, weil es ist eben auch ein Beruf, oder? Wir haben eine Firma und die hängt natürlich total an ihm dran. Und er muss gesund bleiben und die Projekte müssen erfolgreich sein.
Wie würdet ihr dieses Projekt einordnen in der Historie der Jonas-Projekte?
Ja, also das war nicht so wichtig wie das letzte, die Triathlon um die Welt. Das nächste wird dann auch wieder wichtiger, das ist aber noch geheim, was nächstes Jahr kommt. Und das war jetzt so ein Zwischenprojekt, weil er muss ja in Bewegung bleiben. Er muss immer wieder.
Einfach mal zum Warmbleiben.
Genau.
Einmal kreuz und quer durch Amerika.
Genau, so war das. Genau. Aber es hat mega Spaß gemacht. Superschön.
Also jetzt sehr genossen. Erleichtert und zufrieden und stolz.
Genau.
Ja, Jonas, da musste ich doch ein bisschen lachen. Also dein Vater ist für mich der König im Understatement. Zweimal kreuz und quer durch Amerika, und dein Vater, ja, mei, ich meine, das vorher war schon noch größer, das nächste wird auch wieder größer. Sehr bescheiden. Wie ordnest du denn selbst dieses Projekt ein?
Also natürlich immer eine Frage, mit was man es vergleicht.
Ja.
Und ich habe ja davor einen Triathlon einmal rund um die Welt gemacht, eine 120-fache Ironman-Distanz, und da war ich 14 Monate unterwegs. Und das wurde, also war, wenn man auch nur 14 Monate mit 4 Monaten vergleicht und um die Welt oder zweimal durch die USA, und auch natürlich, was dann da irgendwie hinterher, das wurde ja eine nationale News-Story, und alles war größer, was das angeht. Das heißt, nicht, dass dieses Projekt jetzt ein kleines Projekt ist, in keiner Art und Weise, es war ein wundervolles Projekt und für mich auch ein Riesenerfolg in vielerlei Hinsicht. Ist nur, wenn man zurückblickt auf das Triathlon um die Welt, das ist ja auch schwer zu toppen, muss man ganz klar sagen. Also es ist ja, und darum geht es ja auch
ich
nicht.
Sagen,
also
es gibt ja auch nicht nur die Rubrik höher, schneller, weiter, ne?
Ganz genau.
Wie man so ein Projekt dann einordnet.
Das muss ich auch ganz klar sagen. Mir geht es darum, mir selber neue Erfahrungen zu geben und mich selber weiterzuentwickeln, Projekte zu machen, die mich persönlich interessieren. Und das hat dieses Projekt natürlich auch außer Frage gemacht. Deshalb, ich möchte es gar nicht mit dem Triathlon um die Welt vergleichen. Wenn mein Papa das macht, dann kann ich ihm da nicht widersprechen. Genau, aber daher würde ich definitiv auch sagen, dieses Projekt war für mich natürlich auch ein Erfolg und ein unglaublich wichtiges.
Natürlich. Gleichzeitig sagt er auch, du machst diese Projekte natürlich aus einer tiefen Leidenschaft heraus. Gleichzeitig ist es mittlerweile auch dein Job, euer Job. Dein Vater mischt ja mit, ist dein Manager. Wie stellst du es heute sicher, dass du neben diesen beruflichen Verpflichtungen, die damit natürlich dann vielleicht auch resultieren, dass die nicht anfangen, an dieser Dimension Leidenschaft zu nagen? Also als ich damals angefangen habe, meine Bücher zu schreiben und auch den Podcast zu produzieren, ich habe lange gezögert, davon leben zu wollen, zu müssen, zu können, weil ich immer die Befürchtung hatte, dass sobald dieser Zwang, dieser Art von Druck da ist, eine ganz wesentliche Komponente dessen, was ich an Freiheit und an Selbstverwirklichung, an Gestaltung verspüre und mir selbst ermögliche, gefährdet sein könnte.
Ja, man muss da einfach seine Linie finden. Mhm. Ich muss ganz klar sagen, wo ich mich jetzt selbstständig gemacht habe als Abenteurer, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich damit deutlich weniger verdienen werde, als ich jetzt in meiner alten Karriere im Softwarevertrieb verdienen könnte. Also meine Motivation war nie, dass ich damit reich werde. Oder also ich habe immer gedacht, hey, wenn du davon überleben kannst und du lebst deinen Traum und hast es geil, dann ist es doch, was soll man sonst sich wünschen? Und das Ganze ist jetzt natürlich seit dem Triathlon um die Welt auch ein bisschen gewachsen, außer Frage. Und auch da einfach immer wieder dran sich erinnern und abzuwägen, warum macht man das Ganze eigentlich? Und ich frage mich auch bei jedem Projekt, ist eine der wichtigsten Fragen, würdest du das machen, wenn du damit kein Geld verdienen würdest? Und die Antwort muss ja sein. Das heißt nicht, dass ich es hinterher nicht vermarkte mit Vorträgen und Büchern etc. Aber wenn ich Projekte jetzt wegen dem Geld machen würde und nicht, weil es meine Leidenschaft ist, dann würde ich ja meine Authentizität verlieren. Mhm. Und ich könnte das auch gar nicht, muss ich sagen. Also ich hab auch so viele harte Momente und sowas, das schafft man nur, wenn man es intrinsisch motiviert macht, wenn das genau das Ding ist, was man machen will. Und wenn man jetzt sagt, hey, ich kann hier mit ein paar tausend Euro verdienen, jetzt lauf mal noch weiter. Das funktioniert nicht, dafür ist es viel zu schwer,
über einen
viel
zu langen Zeitraum Kohle noch einzusammeln.
Genau, das heißt, klar, ich mache mir Gedanken hinterher auch über, wie vermarktet man das, aber es darf nicht im Vordergrund stehen. Es ist immer, ich hätte das Projekt auch umsonst gemacht und wenn es nicht mein Job wäre.
Du kriegst unendlich viele positive Instagram-Kommentare, aber ich lese mal einen kritischen vor. Da hat jemand geschrieben zu deinem neuen, bald erscheinenden Buch. Das Ganze ist sicher eine Riesenleistung, aber viele andere schreiben ihre Erlebnisse meist erst später auf und das Geld scheint nicht im Vordergrund zu stehen. Man hat dann eher das Gefühl, dass sie es für sich selbst machen. Bei ihm denke ich, seine Abenteuer dienen in erster Linie als Einnahmequelle, damit ihm das Publikum seinen Lebensstil beziehungsweise das nächste große Ding finanziert. Zitat Ende. Wie gehst du mit solcherlei Kritik um? Also, naja, Gegenwind im übertragenen Sinne. Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja, und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen, einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet, und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen, also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge.
Also da muss ich ganz klar dazu sagen, wenn man jetzt auf Instagram 200.000 Follower und Facebook auch nochmal 100.000, wenn mir sowas nahegehen würde, dann
wird es schwierig.
Dann sollte man was anderes machen, genau. Ich weiß, dass 99,9% von den Leuten das sehr, sehr gut finde, was ich mache und davon inspiriert sind. Und das ist das Wichtige. Man kann es nicht jedem rechts machen, muss man ganz klar sagen. Und oft ist auch ein bisschen aus dem Kontext rausgerissen, muss ich sagen. hier bei dem Buch, das ist ja so entstanden, dass ich einfach abends oder alle paar Tage eine Sprachnachricht schicke und die dann, ich natürlich ein bisschen Unterstützung habe beim Buch. Mhm. Das Buch ist noch nicht fertig, muss ich auch ganz klar sagen. Also das Buch, vielleicht ist auch das falsch verstanden. Das Buch kommt am 16. Dezember in den Handel.
Und wir sprechen jetzt hier gerade am 6.11. Ja. Am 6.11., also ein bisschen Zeit ist noch.
Genau, also es kommt in sechs Wochen in den Handel. Das ist sportlich, das ist schnell, aber das ist ja auch nichts Falsches daran. Wenn man seine Leidenschaft, ja, ein erfolgreiches Projekt hat, was meiner Leidenschaft entspricht, warum soll ich damit nicht hinterher auch Geld verdienen? Das heißt, ja nicht, dass ich es des Geldes wegen mache. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, es ist die einzige Möglichkeit. Wenn ich das für den Rest meines Lebens machen möchte und tolle Abenteuerprojekte ja jedes Jahr machen, dann muss ich auch einen Weg finden, davon zu leben. Das Wichtige ist, dass es am Ende nicht der Grund ist, warum ich das mache. Und das ist es bei mir definitiv nicht. Also ich würde es auch machen, wenn es nicht mein Job wäre.
Und ich will dich mit diesem Zitat auch überhaupt nicht in eine Situation bringen, in der du dich rechtfertigen musst oder sollst. Ich möchte auch ausdrücklich hervorheben, jeder darf und kann das natürlich gern auch so sehen, wie er oder sie möchte. Also völlig auch okay, dieses Zitat. Aber ich finde es immer spannend mitzubekommen. Ich weiß zum Beispiel von dir, du hast wirklich viele Jahre auch darauf hingearbeitet, in der Lage zu sein, dass du davon leben kannst, auch unter einem signifikanten persönlichen Risiko. Und wenn jetzt jemand, ich weiß nicht, gerne im Management arbeitet, mit Leidenschaft und dabei aber durchaus auch geschäftsorientiert agiert, dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn das geschieht im Bereich Reisen, Sport, Ausdauer, auch Schreiben, dann wird oft erwartet, dass es eher auf eine, naja, unentgeltliche, idealerweise vielleicht sogar selbstausbeuterische Art und Weise stattfindet. Und wenn dann ein kommerzieller Gedanke dazu kommt, dann wird das oft fast schon wie so ein kommerzieller Ausverkauf wahrgenommen. Es wird natürlich schon auf einer gewissen Ebene zu einer gewissen Maschinerie, die dann aber idealerweise weiterhin mit einer authentischen Leidenschaft betrieben wird. Und das ist dann eben ein Job, den man sich selbst kreiert hat im besten Sinne.
Außer Frage, und da stimme ich zu 100% zu. Was viele Leute auch vergessen ist, wir haben ja keinen Job, wo man jetzt ein Jahreseinkommen hat und eine Rente. Sondern bei mir, wenn ich ein Projekt nicht schaffe, dann verdiene ich auch nichts oder sehr, sehr wenig. Und da ist es einfach, in guten Jahren muss man auch gut verdienen. Das geht ja gar nicht anders. Mhm. Und das Risiko, was man damit eingeht, also wo ich habe meine ersten zwei Jahre, ich glaube, ein Jahreseinkommen von irgendwie 8.000 Euro gehabt. Bin dann halt im Zelt habe ich dann gelebt und bin auf Reisen gegangen. Und mir hat es auch an nichts gefehlt. War alles gut. Aber das darf man auch nie vergessen. Also die Grundmotivation ist nicht, jetzt damit so viel Geld wie möglich zu verdienen. Ja, andere Leute gehen in ihrem Urlaub auf Reisen oder arbeiten zwei Jahre und machen dann Sabbatical. Das ist alles schön. Das darf jeder machen, wie er das möchte. Und für mich ist so, ich habe das so geschafft und möchte das auch so, dass ich davon leben kann langfristig. Und dann gehört es auch dazu, dass ein Buch noch ins Weihnachtsgeschäft kommt. Das ist ganz einfach so. Und dann gehört es auch dazu, dass ich einen Vortrag annehme und bei einer großen Firma spreche. Also es gibt auch Leute, die sagen, ja, du solltest nicht bei einem DAX-Konzern sprechen. Da muss ich sagen, ja, wenn das manche Leute denken, dann ich zwinge sie ja auch nicht, dass sie meiner Reisen folgen. Also ich habe meinen Weg so gefunden, wo ich dahinter stehe, wie der für mich richtig ist und wie ich auch meine Projekte davon finanzieren kann, um noch mehr davon zu machen. Und ja, jeder soll seine Meinung haben.
Und das ist ja auch das Ziel, das du vorhin formuliert hast, als du diesem 69-jährigen Läufer begegnet bist in Kansas. Du hast vorhin so schön ausgedrückt, das, was dich an ihm beeindruckt hat, ist gar nicht so sehr in erster Linie, dass er nun auch sportlich da ziemlich was leistet, sondern dass er in diesem Alter diese Entscheidung getroffen hat und sie dann noch umgesetzt hat. Und du hast es formuliert, er geht seinen eigenen Weg. Und diesen eigenen Weg zu finden, naja, das klingt jetzt so banal, ist oft nicht leicht. Das ist die große Herausforderung, vor der wir alle stehen im Leben.
Absolut, das ist die schwierigste Herausforderung im Leben für alle, weil man hat so viele Meinungen von Freunden, von Familie, von der Gesellschaft. Also ich habe früher International Business studiert an der Uni und da kriegt man von allen Seiten vorgelebt, man sollte am besten in genau diese Karriere gehen und du hast es eben gesagt, manche Leute werden als Manager happy und wir leben hier in New York, es gibt sicherlich auch Leute, die sind an der Wall Street happy, aber es gibt auch viele Leute, die sind es nicht und dazu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg. Das ist schwierig, weil es viel Mut erfordert. Es fordert auch, man muss ins Risiko gehen. Aber es gibt nichts Tolleres und Erfüllenderes, wenn man es geschafft hat oder wenn man es schafft, seiner Leidenschaft zu folgen und
davon auch irgendwie noch zu leben, dass einfach alles zusammenpasst, weil dann kann man es auch nachhaltig und langfristig machen.
Dass du deine Leidenschaft lebst, das spricht den einen und die anderen auch an. Du hast es angedeutet, dir folgen mittlerweile relativ viele Menschen, auch auf den sozialen Kanälen, hast da eine große Community. Wie wichtig ist das für dich? Was bedeutet dir das zu wissen und dir auch dieses Feedback zu erhalten, dass Menschen das verfolgen, was du so machst und dass sie sich tatsächlich davon auch inspiriert fühlen?
Also für mich natürlich auch unglaublich toll, wenn ich überlege, wie viele Leute mit mir ihren ersten Marathon gemacht haben oder wie viele Nachrichten ich bekomme von Leuten, die...
Was meinst du mit dir? Also durch dich motiviert, meinst du?
Oder? Genau, oder auch ja. Mitläufer. Also ich habe auch Mitläufer, die wenn ich durch ein Land renne, die dann ein Stückchen mitrennen und es ist die längste Distanz, die sie je gemacht haben.
Und für dich ist nur ein Tag von 100, wie in diesem Fall.
Genau, oder auch Leute, die sagen, sie haben das erste Mal eine Bikepacking-Tour gemacht oder... Sie haben eine Krise und jetzt machen sie auf eine ganz Art und Weise, finden sie den Mut, ihren Traum zu erfüllen. Weil es ja für viele Leute, was man noch nicht gemacht hat, kann auch ein bisschen überwältigend sein. Und diesen ersten Schritt zu tun, bekomme ich immer wieder die Nachrichten, dass ich Leuten da dazu inspirieren kann. Und das ist für mich natürlich unglaublich schön. Mhm. Und das muss ich auch ganz klar sagen. Es gibt mir jetzt, ich brauche das nicht, dass mir 1000 Leute auf Instagram schreiben, oh Jonas, hast du super gemacht, krasse Leistung. Was mich wirklich motiviert, ist, wenn mir Leute sagen, hey Jonas, du hast mich inspiriert, auch mal was zu wagen. Ich habe meinen ersten Bikepacking-Overnighter gemacht oder sowas. Das ist, was mir wirklich Spaß macht.
Also wenn du wirklich merkst, dein Tun und auch dein Veröffentlichen deines Tuns hat eine ganz konkrete Auswirkung gehabt auf das Leben von Menschen da draußen. Ja.
Genau, das ist, was mich wirklich auch richtig, richtig motiviert. Und ich muss noch eine wichtige Sache sagen zu dem ganzen Thema jetzt. Mhm. Und das ist natürlich absolut richtig, wenn man, auch was du sagst, wenn man jetzt auch davon lebt und wenn man das angefangen hat als seine Leidenschaft und dann irgendwann merkt, oh, man, vielleicht könnte man ja auch davon leben, muss man nicht mehr ins Büro, sondern kann jetzt Fulltime das hier machen, dass man regelmäßig auch sich hinterfragt, bin ich doch auf dem richtigen Weg? Mhm. Es ist natürlich, wenn man gerade bei Influencern, man möchte ja jetzt nicht handysüchtig sein und vom Handy abhängig, dass man einfach auch mal das Handy auslässt. Und ich habe auch oft die Situation, dass ich irgendwie an einem tollen Sonnenuntergang habe, einen tollen Schlafplatz und bewusst kein Foto mache. Also auch diese Entscheidungen, dass man, man hat ein Business dahinter, aber sich trotzdem auch manchmal erinnert und es sich bewusst macht, dass das Business nicht das Einzige ist und das Business langfristig auch nur erfolgreich ist, wenn man das, was man eigentlich hier vermarktet, mit Leidenschaft macht.
Der Kern und muss wahrhaftig
der
bleiben,
Kern muss sonst da sein.
Funktioniert
genau,
es halt irgendwann nicht mehr.
Also ich sag's nur so, wenn ich das, was ich mache, nicht mit vollem Herzen wollen würde, dann könnte ich vielleicht einmal kurz mehr Bücher verkaufen oder das ausschlachten. In 5 Jahren wird sich aber keiner mehr für mich interessieren. Also die langfristig beste Strategie ist einfach, das mit von Herzen zu machen, was man macht. Und dann wird man auch sehr gut darin. Und dann hat man auch eine Story, die authentisch ist und die Leute interessiert. Also ja, der Leidenschaft folgen.
Was glaubst du, und wahrscheinlich ist das zum Teil auch schon die Antwort auf die Frage, was glaubst du, warum spricht das so viele Leute an? Warum folgen sie dir dabei, wie du deine Leidenschaft auslebst? Weil ich meine, theoretisch könnte man sagen, ja, ob der da nun durch die Wüste rennt oder nicht, ist ja schön, beeindruckt mich, aber muss ich jetzt auch nicht jeden Tag mehr bei Instagram genauer angucken. Aber die Leute sind ja wirklich emotional dabei auf deinen Reisen.
Ja, es gibt einfach, viele Leute haben einfach auch diesen Traum. Und da geht's, ich verbinde ja, sag ich mal, den Leistungssport mit dem Abenteuer, obwohl ich mich eher mehr als Abenteurer sehe. Und viele Leute haben auch diesen Traum, mal auf eine Reise zu gehen, auf eine große oder mal Marathon rennen und oder mal die Panamerika zu radeln oder quer durch die USA. Es sind Dinge, wovon viele Leute auch träumen. Und die meisten machen es aber einfach nicht, weil im Leben immer irgendwas dazwischen kommt. Und manchmal muss man es einfach machen. Und ich merke, von meinen Followern, da wollen wahrscheinlich 99,9% nicht durch die USA rennen und schon gar nicht einen Ultramarathon jeden Tag. Und trotzdem inspiriert es viele Leute, weil letztendlich ist es ja auch ein Symbol dafür, dass man seinen eigenen Weg geht und seinen eigenen Traum. Und wenn man das mit Leidenschaft verfolgt, dann geht's auch. Und das ist, was viele Leute inspiriert.
Ist das auch der Transfer, den du dann mitunter für Unternehmen bringst? Du hast angesprochen, dass du ja auch deine Vorträge für Unternehmen hältst. Da gehe ich auch mal davon aus, dass jetzt nicht unbedingt viele Top-Manager durch die USA rennen wollen und trotzdem interessieren sie sich dafür, was du ihnen zu sagen hast.
Genau, es ist einfach, es geht um Leidenschaft, es geht um wie erreicht man so Ziele. Mhm. Und das ist ja auf alles im Leben übertragbar. Aufs Private, aber genauso auch aufs Arbeitsleben. Wenn man jeden Tag einen Ultramarathon durch die Prärie oder durch die Mojave-Wüste rennt, dann braucht man da gewisse Techniken, die funktionieren. Visualisierung von Zielen und wie man einfach auch große Ziele in kleine herunterbricht. Also ich sage immer gerne, ich laufe in meinem Kopf keine 100 Ultramarathons, sondern ich laufe auch nicht einen, sondern ich laufe zur nächsten Tankstelle. Und
ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich aus unserem letzten Gespräch zum Triathlon um die Welt, da meinst du auch, ich laufe kein, was auch immer es da war, kein Marathon, kein Gott weiß was, ich laufe zum nächsten Taco. So.
Genau,
und das
genau.
Schaffe ich.
Ja, und so ist es ja hier auch. Hier gibt es zwar nicht überall Tacos, aber hier gibt es was anderes Feines.
Ja.
Und
dieses fein, mal mehr, mal weniger.
Mal mehr, ne? Mal weniger, genau. Das ist schon richtig. Aber
du hast schon auch geklagt über die Kulinarik im Mittleren Westen an den Tankstellen.
Absolut, absolut. Aber auch da muss ich sagen, wenn man jetzt gerade hier nicht verwöhnt ist und durch die Wüste hechelt, dann freut man sich auch auf eine kalte Cola. Also auch da muss man sich halt seine Highlights finden, auch wenn die Kulinarik vielleicht nicht so gut war wie in Mexiko.
Ja.
Und das sind so Dinge, die kann man eins zu eins aufs Business oder auf alle Lebensbereiche übertragen. Jeder hat die Situation, dass man ja ein Projekt hat, ein großes und nicht so richtig weiß, ist noch weit weg, die Ziellinie. Und manchmal muss man es einfach machen und sich kleine Ziele setzen, Meilensteine, das Feiern. Und das sind solche Dinge, die man einfach übertragen kann.
Worauf freust du dich jetzt am meisten? Jetzt, wo es vorbei ist.
Jetzt, wo es drauf vorbeigeht, ich habe das vor ein paar Tagen mit meinem Vater besprochen und wir haben darüber gesprochen, ist es das Essen? Und da muss ich sagen, definitiv, also ich freue mich so richtig mal wieder auf Cash-Spätzle oder einfach irgendetwas, so was halt nicht Fastfood ist. Ich meine, hier in New York gibt es das, aber im Generellen. Aber am Ende haben wir das heruntergebrochen, ich freue mich wieder auf Qualität. Mhm. Und was ich damit meine, ist, außerhalb von den großen Städten hier, in vielen Landstrichen der USA ist einfach vieles beim Essen, auch in Unterkünften ist viel aus Plastik. Man hat hier in Hotels und auch teilweise in Restaurants einen Plastikteller und Plastikgabel, Plastikmesser, alles nochmal extra in Plastik eingepackt. Und ich muss sagen, das macht dann nur bedingt Spaß, das Essen mit Plastikgeschirr durchzuschneiden.
Und, also der feine Herr hätte dann schon gerne Meißner Porzellan auf dem Tisch zu stehen.
Also Porzellan muss es nicht sein, aber es sind einfach alles hier so, es ist wie soll man sagen, es ist, da ist keine Liebe dahinter. Und es geht genauso auch, was mich zum Beispiel extrem in den USA stört, ist, wenn man im Restaurant sitzt, man hat gerade angefangen zu essen und man bekommt bereits die Rechnung hingelegt. Mhm. Also in Deutschland wäre das ein Unding oder in Europa. Das habe ich nur hier in den USA und das ist alles so irgendwie, also wirklich auch, wie gesagt, nicht überall, aber in vielen Teilen ist alles so auf schnell und auf keine Qualität dahinter. Und im Essen drückt sich das extrem aus. Und darauf freue ich mich enorm, in Europa wieder gutes Essen zu haben und einfach gutes Besteck und einfach eine andere Qualität bei Dingen.
Dann wünsche ich dir, dass du die findest. Ich danke dir herzlich, dass du deine Leidenschaft einmal mehr mit uns geteilt hast in diesem Gespräch. Und hoffe, dass du auf der Couch, wir haben sie dir ja versprochen vor 2 Tagen, ich habe dir versprochen, wir werden nicht im Stehen sprechen, sondern du darfst ein bisschen ruhen. Ich hoffe, dass du ein bisschen entspannen konntest bei diesem Gespräch und freue mich schon jetzt auf die nächste Runde, wann und wo auch immer sie stattfinden wird.
Danke dir, ja. Da freue ich mich auch drauf.
Gehab dich wohl und erhol dich gut.
Danke, ja. Du auch.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Das war mein Gespräch mit Jonas Deichmann über seine zweifache Durchquerung Amerikas. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Und wenn dem so sein sollte, dann würde ich mich wie immer sehr freuen über eine Sternebewertung in der Spotify-App. Solltet ihr die verwenden, um einen Podcast zu hören, oder gern auch natürlich weiterhin in der Apple Podcast-App. Jede Rezension, jede Bewertung hilft uns, leichter gefunden zu werden. Ganz lieben Dank euch. Und ja, wenn ihr mehr von Jonas erfahren möchtet, von seinen Erlebnissen in und aus Amerika, dann erscheint, wie erwähnt, am 16. Dezember 2023 sein neues Buch Crossing America auf dem Rad von New York nach Los Angeles und zurück in 100 Ultramarathons. Ganz lieben Dank euch fürs Dabeisein. Ganz lieben Dank natürlich auch Jonas. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.